Also ich liebe auch meinen Beruf und ich bin sehr gerne Ökonomin. Und deshalb bin ich einfach froh, dass es für mich eine Möglichkeit gab, meinen zivilen Beruf zu behalten und trotzdem in der Reserve mich einzubringen und dann diese Ausbildung zum Offizier zu machen.
Ich sag mal so, die Bundeswehr generell verhält sich nochmal so wie die Bundeswehr der 70er und 80er Jahre. Also die haben zwar tolle Pop-Up-Stores und so weiter, aber es ist so, die Leute müssen dahin kommen und sozusagen sich aktiv dafür interessieren.
Ja, also ich will jetzt Ihren Spruch von einfach mal machen nicht wiederholen, aber machen ist jetzt wichtiger, als sich in grundsätzlichen Debatten zu verlieren, weil die kosten nur Zeit. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest so weit sind in 3, 4, 5 Jahren, dass wir so genügend Abschreckungsfähigkeiten haben, die Russland signalisieren, es lohnt sich überhaupt nicht, den Versuch zu unternehmen, irgendetwas zu machen.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Folge 22. Einfach mal machen. Ich bedanke mich für viele Zuschriften. Das freut mich sehr. Viele von euch haben uns vermisst. Das war einfach dem Umstand geschuldet, dass wir eine Bundestagswahl hatten und Koalitionsverhandlungen. Und ihr wisst, ich möchte hier kein parteipolitisches Format rausmachen, sondern ich möchte das überparteilich weiter handhaben. Hier geht es um die Sache, hier geht es um einfach mal machen und entsprechend haben wir kurz ausgesetzt, jetzt bin ich wieder da, mindestens alle 4 Wochen, heute die 22. Folge und ja, als kleine Entschädigung bringe ich heute eine Top-Folge mit. Wir haben heute den vielleicht, ja, einer der Top 3 Sicherheitsexperten der Welt, Carlo Masala. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und ich freue mich, eine Reserveoffizier-Anwärterin zu begrüßen. Der ein oder andere, der die FAZ liest, kennt sie, weil sie öfters dort zu sehen ist. Sie ist von Hause aus Ökonomin. Herzlich willkommen, Emily Höslinger.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Höslinger, Sie sind Ökonomin von Hause aus, haben in Wien studiert, in Köln, in Dublin, haben promoviert zum Thema Staatsverschuldung, kommen wir später noch drauf und sind jetzt in München unterwegs beim IFO-Institut in Zusammenarbeit mit der LMU in München. Ich habe gelesen über Sie, dass Sie aus Münster kommen und eigentlich Kirchenmusik studieren wollten, beziehungsweise Sie haben es im Nebenfach dann doch gemacht. Wie kommt man dazu?
Es ist so eine Art Kantorenausbildung und ich singe sehr gerne und ich habe im Chor gesungen und ich wollte das gerne auf ein höheres Niveau heben. Und da gibt es in Österreich ganz tolle Konservatorien für Kirchenmusik, an denen man nebenbei, neben dem Studium oder auch der Arbeit, eine Art Kantorenausbildung machen kann. Und das habe ich während des Masters ein Jahr lang gemacht.
Gut. Und Sie singen heute auch in der Kirche irgendwo?
Ich singe im Chor.
Im Chor? Ja. Super, das freut mich. Das gibt nämlich eine kleine Parallele. Das ist eben im Vorgespräch aufgefallen. Carlo Masala, Professor für internationale Politik. Ich habe es eben gesagt, einer der wichtigsten Stimmen. Sie kennen ihn aus Rundfunk und Fernsehen, Politikwissenschaftler. Hat studiert deutsch-romanische Philologie, promoviert im Bereich deutsch-italienische Beziehungen. Jetzt wird es interessant. Wie kam es dazu?
Das war ein reiner Zufall. Ich wollte über was anderes promovieren, aber da ist schon eine Doktorarbeit erschienen zu dem gleichen Thema. Und wenn man jung ist, dann will man immer das Buch schreiben. Und wenn jemand anders auch nur das gleiche Thema nimmt, dann nimmt man davon Abstand. Und mein alter Chef, der dann Herausgeber der Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland war, der sagte, für das, was mich theoretisch interessiert hat, wäre in diesen Akten sehr viel zu den deutsch-italienischen Beziehungen. Und ich solle das mal machen. Und der Deal war, ich habe Zugriff auf diese Akten, bevor sie veröffentlicht werden. Das habe ich gesagt, ich gucke mir das mal ein halbes Jahr lang an. Überzeugt war ich nicht, aber es war dann die richtige Wahl.
Gut, gut. Ich bin extra höflich angefangen. Das ist immer so ein bisschen meine Taktik, weil wir ja in 3, 4 Jahren diesen Podcast immer noch haben. Und deswegen reden wir gleich über die Bundeswehr. Wir reden über Staatsverschuldung. Aber ich muss einmal richtig zur Sache kommen, weil die Zuschauer interessieren sich natürlich für die Frage, wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauert. Herr Masala.
Ich glaube, der wird noch dieses Jahr komplett durchdauern. Ich glaube nicht, dass das, was jetzt möglicherweise im Vatikan stattfindet, wir wissen ja nicht den Ort, also die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, dass das zu irgendeinem Ergebnis führen wird. Ich sehe diese Verhandlungsbereitschaft der Russen als eine Taktik an, sozusagen Dinge hinauszuzögern, den Krieg weiterzuführen. Sie planen jetzt eine Sommeroffensive. Die wird in den nächsten Wochen wohl stattfinden. Und die ist eigentlich aus russischer Perspektive, soll die bis Oktober durchgehen. Das heißt, wir werden dieses Jahr noch einen Krieg haben in der Ukraine. Mhm.
Sommeroffensive heißt, da geht es um Landgewinn und es geht weiter.
Da geht es sozusagen um die letzten Endes, den Versuch, den Donbass vollständig zu erobern. Mhm. Das ist das hauptsächliche Ziel. Jetzt hat gestern Putin nochmal die Idee einer Sicherheitszone aus seiner Perspektive, also von Russland aus gesehen, angekündigt. Ob die jetzt militärisch umgesetzt wird oder nicht, können wir nicht sagen, weil wir sehen noch nicht, dass Kräfte dahin verlegt werden. Also das bleibt abzuwarten. Aber das deutet alles nicht darauf hin, dass da ein baldiger Frieden eintreten wird. Oder eine Waffenruhe. Von Frieden will ich gar nicht reden.
Mhm. Viele machen uns allgemein ja den Vorwurf in der Politik und sagen, man hätte das kommen sehen, spätestens nach den Ereignissen auf der Krim. Haben Sie diesen Krieg vorausgesehen?
Also ich habe insofern diesen Krieg vorausgesehen, als dass bei dieser berühmten Zapat-Übung ja diese 190.000 Soldaten nicht zurückgezogen wurden. Irgendwann mal Blutkonserven dahin geliefert worden. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann weiß man, man braucht diese Menge an Blutkonserven nicht für Manöver. Die braucht man für einen wirklichen Krieg. Und von daher war ich letzten Endes, also schon 2021, davon überzeugt, dass Russland angreifen wird. Mir war nicht klar, in welchem Ausmaße. Aber dass Russland angreift.
Haben Sie damals mit der Politik gesprochen und denen gesagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante?
Ich habe mit der Politik gesprochen. Ich kann mich noch an die Münchner Sicherheitskonferenz erinnern, die, glaube ich, am 18. Februar stattfand, wo ich überall gesagt habe, die Russen werden angreifen. Und ich da teilweise in sehr verwunderte Augen geschaut habe, weil man mir gesagt hat, nein, das wird nicht passieren.
Und als Sie dann angegriffen haben, haben wir gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen.
Nee, das haben wir ja nicht gesagt. Das ist ja der Punkt. Das hat sozusagen die CDU einen Tag nach der Wahl, der jetzigen Wahl, als Sharepick rausgegeben. Aber die Politik der Ampelregierung war, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Und damit war kein klares strategisches Ziel der Bundesrepublik Deutschland vorgegeben.
Ja, und das war ein Fehler.
Das war meines Erachtens ein Fehler, weil wir sozusagen uns nie eindeutig entschieden haben, in der Frage, was für eine Unterstützung müssen wir für die Ukraine leisten. Wir haben sehr viel unter der Ampelregierung zum Beispiel im Bereich der Luftverteidigung geliefert. Das ist auch alles richtig, das schützt Zivilisten, aber mit Luftverteidigung helfen sie halt Staaten nicht, sozusagen Aggressoren von ihrem Territorium zu vertreiben oder zurückzudrängen.
Der jetzige Bundeskanzler, damalige Kanzlerkandidat, davor Oppositionsführer, hat, glaube ich, von Anfang an gesagt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Jetzt ist er Bundeskanzler, jetzt fanden in den letzten zwei Wochen Gespräche statt. Wie sehen Sie das? Der eine oder andere sagt, das war ein wichtiges Signal, aber mehr nicht. Es ist ja nichts bei rumgekommen. Wie sehen Sie die letzten zwei Wochen?
Ich würde grundsätzlich das so sehen, dass die Initiative nach Kiew zu fahren, war die absolut richtige. Das war das absolut richtige Signal. Dann diese Entwicklung, das Gespräch aus Kiew heraus mit Donald Trump zu haben, der, so glaubte man dann, sozusagen die europäische Linie teilt. Es gab ja dieses gemeinsame Kommuniqué, wo dann harte Sanktionen angekündigt wurden, wenn nicht sofort eine Waffenruhe eintritt. Der Punkt ist, dann hat uns letzten Endes Putin ausgetrickst. Das muss man ganz einfach so sagen. Er hat eine Pressekonferenz abgehalten, die sehr spät in der Nacht stattfand. Ich betone das deshalb, weil zu dem Zeitpunkt, wo die in Moskau stattfand, war Europa am Schlafen. Aber in den USA war noch früher Abend. Das heißt, es war eine Pressekonferenz für Trump. Und dann hat Putin ja sozusagen suggeriert, er sei zu Gesprächen bereit. Trump hat sofort die gemeinsame Linie verlassen, ja, hat von Waffenruhe nicht mehr geredet, hat von Sanktionen nicht mehr geredet und Europäer standen plötzlich alleine da. Und dann hat man noch diese Illusion aufrechterhalten, es gäbe harte Sanktionen, wenn bis Montag Mitternacht keine Waffenruhe eintreten würde. Und als sie nicht eingetreten ist, hat man eigentlich realisiert, dass man gar nichts so Hartes in der Hand hat und hat dann verwiesen auf das 17. Sanktionspaket der EU, das aber schon Monate vorher ausverhandelt war. Also von daher, ich bin da so ein bisschen gemischt. Ne? Also es war richtig, es war gut, es hat auch wichtige symbolische Bilder, das will ich gar nicht jetzt kleinreden, geliefert. Aber letzten Endes ist es dann doch wirklich so, dass Europa dann alleine gestanden hat und gemerkt hat, für diese harten Sanktionen brauchen sie die USA. Und die zumindest die Trump-Administration will sie nicht.
Dass Europa jetzt zusammensteht, glaube ich, ist endgültig klar. Ich glaube, das war das richtige Signal. Gibt es auch keine Alternative, vermutlich, meine jetzt.
Nee, es gibt aus zweierlei Gründen keine Alternative. Die eine ist, weil halt die Politik der USA so wankelmütig ist. Mhm. Also ich würde eigentlich noch weitergehen, die ist nicht wankelmütig, sondern die ist relativ klar. Also Trump stellt sich eher auf die Seite Putins als auf die mhm. Seite der Europäer.
Ist das so oder ist es naja, wenn man sich erratische anschaut, Beobachtung?
Nee, ich glaube, das ist keine erratische Beobachtung. Mhm. Wenn man sich anschaut, Trump schafft es nicht, sich dazu durchzuringen, Russland alleine sozusagen verantwortlich für diesen Krieg zu machen. Wenn er was tut, dann ist es entweder beide Seiten sind an irgendwas schuld mhm. oder die Ukraine ist an irgendwas schuld. Russland alleine hat mhm. er noch nie sozusagen angegriffen und attackiert. Und er reagiert halt immer auf diese Putin-Taktik, der ihm so Brotkrumen hinwirft, damit halt Trump die Linie nicht verlässt und genauso wie die Europäer dann härter sanktioniert oder noch mhm. mehr Militärhilfe dahin schickt. Deswegen halte ich das aus der Perspektive schon für wichtig, dass Europa da geeint ist. Mhm. Und natürlich ist es aus der Perspektive, dass wir nicht wissen, was, ich sage jetzt mal so, ab Sommer passieren wird. Werden die USA Kiew weiterhin militärisch und humanitär unterstützen? Wenn das nicht der Fall ist, müssen die Europäer überlegen, ob sie da einspringen und versuchen, das, was sie können, zu ersetzen. Und auch dafür braucht man eine klare europäische Linie. Mhm. Und die ist jetzt zumindest da.
Bevor wir auf den nationalen Blick kommen, Frau Hüsslinger, vielleicht nochmal einen Punkt in die Glaskugel, in die Zukunft. Trump hat eine, ist so wie er ist. Bin mal gespannt, wenn er Friedrich Merz kennenlernt. Ist natürlich auch meine Hoffnung, dass da ein bestimmtes Vertrauensverhältnis mhm. zumindest mal im Ansatz erkennbar ist. Wir sind alle Menschen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und diese Fahrt ist ja gerade auch in Planung. Auf der anderen Seite haben wir Putin, der Kriegswirtschaft hat und wo Sie kürzlich im Fernsehen gesagt haben, dass da was vorbereitet wird, dass wir noch 2-3 Jahre Zeit haben, wenn er denn weitermacht. Und diese 2-3 Jahre müssen wir nutzen. Die NATO hat jetzt einen großen Gipfel im Juni. Es gibt Überlegungen, auf 5% zu gehen. NATO-Ziel, Ausgaben, Verteidigung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Gleichzeitig sehen wir in Deutschland eine ganz andere Stimmung. Die Mehrheit der Deutschen sagt mittlerweile, das ist alles richtig und so weiter. Ich bin da nicht so tief drin wie Sie, aber für mich kommt das so vor wie ein Wettbewerb, ein Wettrennen. Schafft es Europa, schafft es die NATO, die Abschreckung substanziell so stark zu machen, dass Putin einsieht, dass sein Weg nutzlos ist? Wenn das so ist, wie hoch sind die Chancen, dass das klappt?
Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Das ist in der Tat so richtig. Und die Chancen sind dann gut, wenn man jetzt sowohl in den Nationen, also wir in Deutschland, die Italiener, die Spanier, die Briten, die Franzosen, aber auch sozusagen in Europa realisiert, dass man jetzt Tempo machen muss. Ja, also ich will jetzt Ihren Spruch von einfach mal machen nicht wiederholen, aber machen ist jetzt wichtiger, als sich in grundsätzlichen Debatten zu verlieren, weil die kosten nur Zeit. Mhm. Also wir haben jetzt die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, zumindest wir in der Bundesrepublik Deutschland, auch im europäischen Rahmen. Und jetzt geht es darum, wirklich mit einem Plan Schnelligkeit und Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest so weit sind in 3, 4, 5 Jahren, dass wir so genügend Abschreckungsfähigkeiten haben, die Russland signalisieren, es lohnt sich überhaupt nicht, den Versuch zu unternehmen, irgendetwas zu machen. Mhm. Abschreckung basiert aber auf 2 Dingen. Die basiert natürlich auf dem Material, das sie brauchen. Also wenn sie den Panzer nicht haben, können sie nicht abschrecken. Mhm. Und auf der politischen Geschlossenheit. Mhm. Und das ist der zweite wichtige Faktor sozusagen, der dann auf die Bundesregierung, die Franzosen und die Polen zukommt und die Briten sozusagen diese Koalition europäischer Staaten auch wirklich geschlossen und entschlossen zu halten. Mhm.
Jetzt sagt Friedrich Merz immer, wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen.
Genau.
Das ist NATO-Doppelbeschluss 2.0.
Das ist das Prinzip der Abschreckung. Es geht nicht darum, sozusagen sich so vorzubereiten, dass man unbedingt einen Verteidigungskrieg führen will. Aber man muss dem Gegenüber signalisieren, dass man dazu in der Lage ist, diesen Krieg zu führen. Aber die Intention ist es, ihn dadurch zu verhindern. Mhm. Ja, also civis para pacem, wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, ist noch immer ein gültiger Satz.
Ja, das heißt, es ist toll, dass es Menschen gibt wie Frau Hüsslinger, die eigentlich promoviert im Bereich Ökonomie und gleichzeitig sagt, ich möchte gerne zur Bundeswehr und möchte auch gerne Uniform tragen. Und spielen diese Gedanken, die gerade Herr Masala formuliert hat, eine Rolle dabei? Also wären Sie diesen Weg auch vor 10, 15 Jahren? Ich meine, Sie haben das immer schon gesagt, dass wir mal machen müssen. Aber die Politik hat es irgendwie negiert. Und jetzt, wo es nicht zu spät ist, aber wo es sein muss, gehen wir da rein. Also Ist das ein Punkt, dass Sie sagen, ich interessiere mich für die Bundeswehr, weil es jetzt so wichtig ist? Oder ist es eine Veranlagung bei Ihnen, dass Sie sagen, Mensch, ich finde das toll, frage nicht nach dem Staat, sondern tue was, damit es dem Staat gut wird. Du bist Teil des Staates. Also hättest du vor 10 Jahren die gleiche Entscheidung getroffen wie heute?
Wohl eher nicht. Ich habe nach dem Abi eigentlich schon mal überlegt, zur Bundeswehr zu gehen und wollte das eigentlich immer. Habe da auch drauf hingearbeitet, mich viel informiert, war in Karrierecenters und so.
Ich will nicht aufs Abi, auf dein Alter eingehen oder auf Ihr Alter. Das Abitur war wann?
2017.
2017. Jetzt 26. Also da war schon der Gedanke da.
Genau. Und da war dann aber tatsächlich ein ausschlaggebender Grund, nicht zur Bundeswehr zu gehen, dass ja auch die finanzielle Ausstattung und dementsprechend die Möglichkeiten, dort auch was zu machen und dann aktiv zu sein, relativ gering waren. Und dann habe ich mich letztendlich davon überzeugen lassen, es nicht zu tun. Allerdings hat
also es gab zu wenig Lohn von der Bundeswehr, zu wenig Anreize?
Nee, darum geht es nicht, sondern also ich wollte immer zur Marine. Ja. Und da war dann relativ klar, dass man aber die meiste Zeit einfach an Land wäre.
Okay.
Wenn Sie Panzer fahren wollen, wollen Sie Panzer fahren. Und wenn Sie in eine Panzereinheit kommen, es gibt keine Panzer, weil im dynamischen Verfügbarkeitsmanagement die Panzer irgendwo anders sind. Das ist nicht sehr sinnstiftend und erfüllend.
Gut, und so war es bei Ihnen mit der Marine?
Genau, ich wollte zur Marine, aber hatte natürlich wenig Interesse, dann an Land die meiste Zeit zu verbringen, sondern wäre dann gerne auch an Bord gewesen.
Genau.
Und die Perspektive gab es zu dem Zeitpunkt eben nicht. Und mich hat dann aber dieser Wunsch, zur Bundeswehr zu gehen, irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich irgendwann davon erfahren, dass es eben diese Möglichkeit gibt.
Was war die intrinsische Motivation? 2017, 2018 hatten wir ja hier, was war da noch? Eine Flüchtlingskrise, das dann kam Corona. Mhm.
Ja, das war also ja noch davor.
Ukraine-Krieg war weit weg.
Ja. Also ich glaube, das war auf jeden Fall eine Prägung. Also in meiner Familie wurde positiv über die Bundeswehr geredet.
Also ich finde das klasse, will nur mal rauskriegen.
Und ich hatte da immer Lust drauf. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mich mit 18, ich hatte da sehr viel Interesse dran. Ich war auch mal bei so einem Schnupperkurs quasi bei der Marine. Und ich fand das toll da und auch dann in dieser Gemeinschaft zu sein mit den Kameraden. Das ist schon was Besonderes, das habe ich jetzt auch gemerkt.
Also wärst du damals hingegangen, wenn du zur Marine wirklich gekonnt hättest, wärst du auch hingegangen, wenn du auf den Schiffen unterwegs gegangen wärst?
Naja, ich habe mich dann ja davon überzeugen lassen, doch sofort studieren zu gehen, aber es hat mich nicht losgelassen. Und deshalb habe ich mich dann Anfang 2022, Anfang Mitte Februar noch beworben, noch bevor der Krieg in der...
Im
Reservistenbereich.
Da muss man auch eine Grundausbildung machen, ne?
Genau, wir machen auch eine Grundausbildung.
Wie lange dauert die da?
2x2 Wochen, insgesamt 4 Wochen. Also sehr verkürzt gegenüber der normalen Grundausbildung von 3 Monaten.
Ja.
Genau.
Und wie lange bist du jetzt da?
Ich habe im August 2024 angefangen.
Gut.
Also ein knappes Jahr und habe seitdem die Grundausbildung absolviert und das erste Offiziermodul, eines von dreien, die wir absolvieren müssen.
Sehr gut. Und bei der Vereidigung oder kannst du dich an den Moment erinnern?
Es gab
erinnern?
Ein Gelöbnis, ja.
Gelöbnis.
Genau, ja.
Und kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal die Uniform anhattest, was das für ein Gefühl war?
Ja, genau. Die Uniform haben wir direkt am ersten Tag vor Ort dann ja auch angezogen. Da hat man dann auch nicht so viel Zeit für. Das ist dann immer ein spannender Moment, wenn Zeitansatz 5 Minuten und jetzt das erste Mal die Uniform und die Stiefel und alles, ne? Aber dann wirklich mit den Kameraden und auch den Kameraden in der ganzen Kaserne die Uniform zu tragen und zu wissen, jetzt geht's los hier, jetzt bin ich auch Teil davon. Das war echt ein ganz besonderes Gefühl.
Und dieser Gedanke, dass auch mal ein Ernstfall rauskommen kann, was macht das mit dir?
Der ist da, der ist natürlich während der Ausbildung nicht jeden Tag präsent, aber man weiß natürlich auch, dass man sich dazu was verpflichtet hat, im Zweifel da eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Und das sollte ja auch jeder, der zur Bundeswehr geht, wissen, dass man eben im Kriegsfall eine besondere Verantwortung trägt für das Land.
Mhm.
Aber genau deshalb machen das ja gerade die Reservisten und gerade auch die Frauen, würde ich sagen, denn es gibt ja keine rechtliche Grundlage, die uns dazu verpflichten könnte, im Moment den Dienst an der Waffe zu tun. Und deshalb, gerade die Frauen sind da eben immer, die müssen das ja nicht machen und die haben eben ganz freiwillig gesagt, auch wenn man mich theoretisch nicht verpflichten könnte, ich will hier meinen Dienst tun und ich will Verantwortung übernehmen für mein Land. Ja.
Und deine Erwartungshaltung, ist die jetzt gestillt worden im Vergleich zu 2017? Also ist das, was du dir vorgestellt hast, auch so eingetreten? Oder?
Ja, also ich liebe auch meinen Beruf und ich bin sehr gerne Ökonomin. Und deshalb bin ich einfach froh, dass es für mich eine Möglichkeit gab, meinen zivilen Beruf zu behalten und trotzdem in der Reserve mich einzubringen und dann diese Ausbildung zum Offizier zu machen.
Wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst, was würdest du dir wünschen für die Bundeswehr? Was man noch, gibt ja eine große Debatte in Deutschland über ein Pflichtjahr, wo die Bundeswehr dann aufgeht und wo man die attraktiver macht als heute? Wäre das ein Punkt, wo du sagen würdest, das würde der Bundeswehr helfen, weil sie dadurch nochmal in ein anderes Licht gerückt würde?
Also ein Gesellschaftsjahr an sich würde Deutschland sicherlich nicht schaden.
Ja.
Allerdings glaube ich, dass jetzt Wehrdienstleistende vielleicht nicht das Problem der Bundeswehr stillen würden.
Ja.
Genau, sondern Bürokratieabbau ist was, womit ich dann ja auch selber gerne konfrontiert werde. Zum Beispiel vom Tag meiner Bewerbung bis mal zu meinem ersten Tag in der Grundausbildung hat es 2,5 Jahre gedauert.
Wahnsinn.
Also Bürokratie ist ein großes Thema.
2,5 Jahre? Mhm. Könnte sich die deutsche Wirtschaft gar nicht leisten.
Ich kenne ganz, ganz viele Geschichten von Menschen, die Reservisten werden wollten jetzt in den letzten 2 Jahren und einfach nichts gehört haben.
Mhm.
Ja, also sie hat wenigstens was gehört, aber es gibt ganz, ganz viele in meinem engeren Bekanntenkreis.
Woran liegt das?
Naja, das liegt an den fehlenden Posten für Reservisten, das ist das eine. Das liegt aber auch, ich sag mal so, die Bundeswehr generell verhält sich nochmal so wie die Bundeswehr der 70er und 80er Jahre. Also die haben zwar tolle Pop-Up-Stores und so weiter, aber es ist so, die Leute müssen dahin kommen und sozusagen sich aktiv dafür interessieren.
Mhm.
Das macht kein Unternehmen mehr heute. Unternehmen, das Auszubildende sucht, dass Leute, die gehen zu den potenziellen Auszubildenden hin und werben um sich. Und das macht die Bundeswehr nicht. Also da ist auch sozusagen so ein Mindset-Wechsel, der da viel stärker erfolgen müsste.
Mhm.
Es gab ja mal in der letzten Legislatur einen Bericht, wie man sozusagen das Personalwesen und die Personalgewinnung verändern könnte in der Bundeswehr. Da stehen viele kluge Sachen drin. Sehr viel ist bislang davon nicht umgesetzt worden.
Jetzt gibt es diese Debatte über dieses Pflichtjahr. Letztens hatte ich das Glück, mit dem Bundespräsidenten unterwegs zu sein, zu einer Veranstaltung. Und er hat ja von einer Pflichtzeit gesprochen. Manche reden sogar von einer Wehrpflicht, eine Wiedereinführung, was natürlich schwierig ist, weil die Kapazitäten ja gar nicht da sind, die Gebäude und vieles mehr. Wie sehen Sie die Debatte?
Also ich komme ja sozusagen aus der Sicherheitspolitik. Deswegen steht bei mir die Frage Personal, Bundeswehr im Vordergrund bei diesen Überlegungen. Und ich denke, und jetzt sozusagen, das ist nicht meine persönliche Meinung, aber wir schauen auf die Zahlen. Ja?
Wir haben im Moment 180, 185.000.
Wir sind jetzt bei 186.000. Also wir haben sozusagen diesen Korridor, den wir 10 Jahre lang nicht sprengen konnten.
Ja.
Zwischen 181 und 183 haben wir jetzt gesprengt mit 186. Die Sollstärke ist 203.000.
Mhm.
Jetzt fährt Friedrich Merz im Juni nach Den Haag und zum NATO-Gipfel und verabschiedet mit die neuen NATO-Fähigkeitsforderungen, die wir natürlich auch mitverhandelt haben. Da übernehmen wir Verpflichtungen draus. Die Rede ist immer von 5 bis 6 Brigaden. Das sind nochmal 25.000 bis 30.000 Männer und Frauen mehr.
Mhm.
Das heißt, aus den 203.000 Mann werden dann plötzlich 240.000 Mann.
Mhm.
Wir kriegen diese Lücke durch Freiwilligkeit nicht geschlossen. Das muss man ganz einfach so sehen. Da kann man dazu stehen, wie man will, aber wir werden sie zur Freiwilligkeit, wir werden sie nicht geschlossen bekommen. Und deswegen wird diese Koalition nicht drum herum kommen, irgendeine Form einer moderneren Wehrpflicht, glaube ich, einzuführen.
Mhm.
Nicht die alte, weil das würde die Bundeswehr komplett lahmlegen, weil das sind einfach zu viele, die dann kommen würden. Aber so eine Art schwedisches Modell, Kontingentwehrpflicht, wir nehmen jedes Jahr,
schwedisches Modell heißt, alle kriegen einen Brief.
Alle kriegen einen Brief, alle werden gemustert.
Frauen und Männer?
In Schweden, ja.
Frauen und Männer. Alle werden gemustert?
Alle werden gemustert, dann wird gefragt, interessiert man sich für die schwedischen Streitkräfte oder nicht.
Dann sagt einer ja, ist aber eigentlich weniger geeignet als derjenige, der geeignet ist, aber nein sagt. Was passiert dann?
Ja, die sich interessieren, durchlaufen weitere Tests und davon werden dann in Schweden die 10.000 Besten genommen.
Mhm.
So. Wenn man das auf Deutschland überträgt, ich weiß nicht, was die Berechnungen sind, aber dann ist das so, pro Jahr bräuchten wir vielleicht 25.000 oder sowas. Ja, das kann die Bundeswehr leisten von der Ausbildung her. Und ich glaube, wir kommen nicht drum herum, das zu machen, weil wir kriegen ansonsten.
Aber da gibt es ja auch einen Ansatz,
die Lücke
im Vertrag.
Ja. Ja, der Vertrag ist, wir führen einen Wehrdienst ein, basierend auf Freiwilligkeit.
Mhm.
Also,
ist das nicht dann auch am Ende so in Schweden? Weil diejenigen, die dann gezogen werden.
Ja, es ist, aber wir sozusagen machen ja einen Online-Fragebogen.
Mhm.
So, wenn man einen Online-Fragebogen. Und wenn man den nicht ausfüllt, dann gibt es eine Verwaltungsstrafe.
Mhm.
Ich möchte mal die Kommunen sehen, die dann das wirklich eintreiben.
Mhm.
Also ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie groß die Quote derjenigen ist, die diesen Fragebogen nicht ausfüllen, überlastet das die eine oder andere.
Wie viele Soldaten hatten wir in den 80er, 90er Jahren ungefähr?
Auf dem Höhepunkt hatten wir 500.000.
500.000.
In meiner, mit der Wiedervereinigung, dann gab es mal kurz 605.000, weil die NVA in die Bundeswehr integriert wurde.
Müssten wir in die Größenordnung in den nächsten 10 Jahren wieder kommen? Nächsten 15 Jahren?
Ich glaube nicht. Es gibt ein Papier von vor 2 Jahren, dass der damalige Abteilungsleiter Planung im BMVG, Generalleutnant Rohrschneider, verfasst hat, der sagt, wir brauchen insgesamt vielleicht 440.000 bis 460.000 Mann.
Inklusive Reservisten?
Ja, inklusive Reservisten.
Dann müssen wir jetzt schon mal anfangen zu bauen, ne?
Ja.
Das ist genau der Punkt.
Mhm.
Das ist genau der Punkt.
Und im Moment gibt es ja ungefähr, da kommen immer mal unterschiedliche Zahlen, so 50.000 beorderte Reservisten. Und Reservisten kann, oder Reservist kann man ja über zwei Wege werden. Einerseits, wenn man aus dem aktiven Truppendienst ausscheidet, oder eben über den ungedienten Weg.
Genau.
Für Ungediente gibt es im Moment, also so Leute wie mich, gibt es im Moment sehr, sehr wenig Plätze. Und wenn wir überlegen, im Moment gibt es 186.000 aktive Soldaten. Naja, wir wollen ja auch gar nicht, dass die ausscheiden. Also woher sollen denn dann die Reservisten kommen?
Ja.
Also im Grunde müssen wir irgendeinen Weg finden, der andere ja, Rekrutierung einzuführen und vielleicht doch auch mehr über Ungediente wie mich nachdenken.
Mhm.
Es sind auf jeden Fall viele Leute da, die sehr motiviert sind, glaube ich. Und das ist ja auch eigentlich eine gute Lösung für dieses Kapazitätsproblem, was wir haben. Wir haben ja nicht genug Stuben, nicht genug Ausbilder.
Mhm.
Aber Ungediente sind ja gar nicht das ganze Jahr da. Wir kommen ja immer mal für eine Woche oder für zwei vielleicht. Und danach gehen wir wieder in unseren zivilen Beruf. Also
ja.
Und man kann auch ja
für solche Fälle, ich sag mal so, das ist alles nicht super attraktiv, aber man kann auch mit Containerlösungen arbeiten.
Mhm.
Ja. Also es ist nicht so sozusagen, dass die Infrastruktur jetzt komplett fehlt. Sie fehlt in vielen Bereichen, ne? Aber für eine bestimmte Kapazität kann man Übergangslösungen finden. Wenn man sich mit dem Heer unterhält, die sagen auch, naja, wir würden das schon hinbekommen. Das ist natürlich alles sozusagen ein
Kraft. Es ist aber typisch deutsch, ne?
Aber wir würden es hinbekommen.
Immer die 1A-Lösung, aber man kann ja mit der anderen anfangen. Jetzt schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, oder? Ich meine, auf der einen Seite sind sie für die Bundeswehr, sagen, da muss mehr investiert werden. Und auf der anderen Seite, wenn ich es richtig verstanden habe, kritisieren sie ein bisschen die Art und Weise, wie die jetzige Bundesregierung vorgeht. Ist das richtig beim Thema Schulden? Die Schuldenbremse ist ja jetzt reformiert worden. An der einen Stelle, dass man sagt, für Verteidigung können wir das Geld ausgeben, was es braucht, um sicherzustellen, damit es keinen Krieg gibt, ich spitze jetzt mal zu, also Stichwort, wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Und auf der anderen Seite sagen sie, die Kapitalmärkte werden das nicht honorieren.
Ja, das hat tatsächlich, da gibt es viele Perspektiven darauf zu schauen, auf diese Aufweichung der Schuldenbremse zugunsten von Verteidigungsausgaben. Es wurde ja beschlossen, noch mit den Mehrheiten der letzten Legislaturperiode, dass Militärausgaben, die 1% des BIP übersteigen und im Bundeshaushalt aufgewendet werden sollen, in Zukunft auch über Schulden finanziert werden können. Das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, lag jetzt im vergangenen Jahr bei etwa 4,3 Billionen Euro. Das heißt, alle Militärausgaben, die in Zukunft etwa 43 Milliarden Euro übersteigen, können dann über Schulden finanziert werden. Nun lag aber in den letzten Jahren.
Also 1% sind 43 Milliarden von 4,3 Billionen.
Richtig, genau.
Und alles, was da drüber ist,
kann dann in Zukunft Schulden finanziert werden.
Schulden finanziert
ganz genau. Und es war aber in den vergangenen Jahren jetzt schon so, dass bereits etwa zwischen 52 und 58 Milliarden Mittel, also Euro aus dem Bundeshaushalt für Verteidigung zur Verfügung standen. Das heißt, in Zukunft müssen ja aber nur noch circa 43 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt überhaupt genommen werden und der Rest kann schuldenfinanziert sein. Das heißt, da entsteht wieder eigentlich ja eine Differenz, die dann wieder für was anderes benutzt werden kann. Und ob das wirklich Investitionen sein werden, für die dann dieser Spielraum, dieser frei gewordene Spielraum genutzt wird, das
aber
ist
nach
jetzt
der
fraglich.
Berechnung der NATO, also wenn es diese 5%, das habe ich nicht so richtig verstanden, ist das jetzt schon. Wird das hinter den Kulissen schon als NATO-Ziel
diskutiert,
ohne es offiziell zu machen?
Genau, also das ist ja der Gipfel, da wird das erst beschlossen.
Genau,
also
aber hinter den Kulissen, Sie sind da ja
ist das 3,5% für harte Verteidigung plus dann nochmal 1,5%, ich sag mal so Sachen wie Infrastruktur drunter fällt, Cybersicherheit, Nachrichtendienste, also ich will jetzt nicht von weicher Verteidigung reden, ne? Aber man splittet das so auf, sodass am Ende 5% rumkommen.
Jetzt nehmen wir nur mal die
2031.
Jetzt nehmen wir nur mal die 3,5%. Sie haben gesagt, 1 Prozentpunkt sind 43 Milliarden.
In etwa, ja.
Mal 3,5.
Das wäre dann mehr, 100, ganz genau.
Das ist 140 Milliarden.
In den, 120, 130 ungefähr.
Ja.
In den letzten Jahren war es ja so, dass wir sogar 2024 zumindest an die NATO gemeldet haben, dass wir das 2%-Ziel erreicht haben.
Ja.
Das heißt, dass die Militärausgaben in Deutschland insgesamt bei etwa 2% des Bruttoinlandsprodukts lagen.
Ja.
Und jetzt haben wir mit dem IFO in meiner Abteilung in den letzten Wochen eine Umfrage unter Experten durchgeführt, die uns gesagt haben, für welches Niveau an Militärausgaben in Prozent des BIP sie im Jahr 2030 für angemessen halten würden versus was sie glauben, wie das tatsächliche Niveau der Militärausgaben 2030 aussehen wird. Und da hat man in Deutschland herausgefunden, dass deutsche Experten im Schnitt eine Höhe der Militärausgaben in Höhe von 3,5% des BIP für angemessen halten würden. Allerdings erwarten sie Militärausgaben in Höhe von 2,7% des BIP im Jahr 2030.
Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, das sind ja dann viel mehr, Ihr Rechenbeispiel war gut und auch richtig, was jetzt ausgegeben wird, gut 50 Milliarden plus, dass da eine Differenz ist zu den 43. Aber wenn ich jetzt die 3,5 nehme, da sind ja noch mal plus 100 Milliarden mindestens, die da drauf kommen.
Ja.
Kritisieren Sie das aus Schuldensicht? Oder sagen Sie, das ist angemessen, weil das Thema so wichtig ist, dass wir da nicht fackeln dürfen?
Also der Bundeshaushalt hat eine gewisse Höhe und die ist ja auch durch die Einnahmen bestimmt.
Ja.
Und es geht ja im Grunde darum, wie wir priorisieren. Also wofür geben wir das Geld, was wir eingenommen haben, aus?
Ja.
Und jetzt wurde ja theoretisch der Weg dafür freigemacht, dass gerade Verteidigungsausgaben schuldenfinanziert sein könnten.
Mhm.
Allerdings merkt man ja auch, dass durch diese Aufweichung der Schuldenbremse eben ein ganz klares Signal in Richtung der Märkte gesendet wurde, dass die Staatsfinanzen in Deutschland eben nicht mehr durch die Schuldenbremse abgesichert sind und dass diese Priorisierung durch die Aufweichung der Schuldenbremse, was Ausgaben angeht, im Grunde so ein bisschen aufgeweicht wurde.
Das heißt, die Investoren wollen eine höhere Rendite
ganz genau
sehen,
ja,
weil sie sagen, das ist jetzt risikoreicher, was ihr Deutschen da macht.
Ganz
ihr
genau, man hat, man hat ganz klar gesehen, Anfang März wurde ja der Vorschlag öffentlich, die Schuldenbremse aufzuweichen und auch das Sondervermögen noch in Gang zu setzen, in Höhe von 500 Milliarden über 10 Jahre. Und da haben die Märkte ganz klar darauf reagiert. Das heißt, die Rendite, die Umlaufrenditen für ausstehende Staatsanleihen sind angestiegen. Beispielsweise die 10-jährige Bundesanleihe, da ist die Rendite von etwa 2,5% auf 2,9% zwischenzeitlich angestiegen.
Oder die 30-jährige?
Das ist die 10-jährige.
Okay.
Und die 30-jährige, die lag ungefähr in der gleichen Kategorie. Die ging so von 2,6% auf zwischenzeitlich 3% hoch. Und
welche Gefahren sehen Sie da für die Zukunft, weil das wird ja dann noch schlimmer werden, in Anführungsstrichen.
Genau, es gab jetzt, das ist nicht klar, das Risiko wird ja immer unterschiedlich bewertet und in den letzten Wochen sind die Renditen auch wieder etwas gesunken, was sicherlich auch was mit der Zollpolitik von Donald Trump zu tun hat. Auf jeden Fall war es allerdings jetzt so, dass direkt kurz nach dieser Ankündigung der Aufweichung die Bundesfinanzagentur, die für das deutsche Schuldenmanagement zuständig ist, eine 30-jährige Bundesanleihe ausgeben musste. Das heißt, Deutschland wollte Schulden aufnehmen in Höhe von insgesamt 7,5 Milliarden Euro. Und wäre das jetzt noch eine Woche vorher passiert, also Ende Februar, dann wäre der Zinssatz, der vom Markt bestimmte Zinssatz auf diese 7,5 Milliarden Euro ungefähr 2,6% hoch gewesen. Und nun hat die Auktion ja aber Anfang März stattgefunden. Da wusste man schon von den Plänen, die Schuldenbremse aufzuweichen, sodass die Auktion einen Zinssatz von 2,9% auf dieses Umlaufvolumen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro ergeben hat.
Und das heißt, die Märkte haben das schon eingepreist,
ganz genau,
was dann passiert.
Da war die Schuldenbremse noch gar nicht aufgeweicht, da war die Grundgesetzänderung noch gar nicht beschlossen. Da wurde schon diese neue Situation im Grunde eingepreist. Das sind jetzt 0,3% Punkte, die auf diese 7,5 Milliarden Euro jedes Jahr zusätzlich fällig werden.
Was ist Ihre Schlussfolgerung daraus? Was ziehen Sie da super
dass
erklärt?
Die Aufweichung der Schuldenbremse hatte so eine Signalwirkung. Also es geht nicht darum, ob wir die Mittel dann tatsächlich abrufen, ob wir tatsächlich Schulden machen in der Zukunft. Aber allein die Aufweichung der Schuldenbremse hat im Grunde das Vertrauen in die deutsche Finanzpolitik gemindert.
Dass wir die Schuldenbremse, ich bin heute nur Moderator, ich muss auch immer aufpassen, weil ich ja auch meine Meinung zu den verschiedenen Dingen habe. Über die 500 Milliarden Euro Sondervermögen reden wir jetzt nicht. Aber halten Sie es für einen Fehler, dass die Schuldenbremse an der Stelle reformiert würde? Ich frage das gleich auch Herrn Masala.
Ich würde einfach bekräftigen, was für ein Signal die Schuldenbremse ansonsten
dass die Politik
für die Anleger
aufpassen
hatte.
Muss.
Ganz genau, ja.
Genau. Das im Kontext zu sehen und dann vielleicht die Prioritäten auch in Zukunft stärker darauf zu richten, damit wir uns nicht zu...
Einfach also ein ganzheitliches Bild auch darauf haben, was die Schuldenbremse auch für uns tut. Also dass wir uns auch Spielraum dadurch im Grunde freigeschaufelt haben, dass es in den letzten Jahren die Schuldenbremse gab und ein ganz klares Auge darauf haben, dass die uns auch einige Kosten erspart hat in den letzten Jahren.
Ich finde, da hat sie einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist ja jetzt auch ein Signal an Europa. Es gibt ja auch den Fiskalpakt oder einen Maastrichter Vertrag. Wir müssen uns ja auch an Regeln halten. Wenn wir das nicht machen, sagen die Südeuropäer, dann machen wir das auch nicht. Vielleicht haben wir dann eine neue Finanzkrise. Trotzdem machen wir das natürlich jetzt in einem Bereich, wo Sie wahrscheinlich sagen, das ist viel wichtiger als alles andere.
Ja, und ich würde auch sagen, alle Alternativen wären schlechter gewesen. Also es war ja während des Wahlkampfes schon klar, dass die Diskussion in der NATO auf 3%, 3,5% hinläuft. Das war schon klar. Mhm. So, und was sind die Möglichkeiten, die man hat? Das aus dem Bundeshaushalt rauszuschneiden, das glaube ich, das hätte politisch keiner, der diese Wahlen gewonnen hätte, überlebt, wenn er gesagt hätte, wir nehmen jetzt diese 900 Milliarden einfach mal aus dem
Existieren. Haben wir ein Sondervermögen zum Beispiel machen können, wie es die Ampel gemacht hat?
Ja, aber Sondervermögen ist das Problem, dass sie damit letzten Endes nicht langfristig wirklich gut planen können. Wir sind ja in der NATO. Wir koordinieren ja sozusagen das, was wir brauchen mit der NATO. Deswegen hatte ich ja gerade eben gesagt, ne, in Den Haag gibt es Fähigkeitsforderungen, davon übernehmen wir welche. Wird unter den ganzen NATO-Staaten beschlossen. Und dann wird geguckt, wer übernimmt jetzt was. Mhm. Das heißt, wir sind da nicht alleine. So. Und für diese Planungen in der NATO ist es einfach besser, einen verlässlich aufwachsenden Verteidigungshaushalt zu haben, als plötzlich die große Gießkanne. Das löst in Brüssel eher Panik aus, weil man mit der großen Gießkanne nicht vernünftig planen kann, sondern wenn man sagt, jedes Jahr so und so aufwuchs, dann weiß man, wo die Deutschen in 3-4 Jahren sind, dann kann man das einpreisen und planen. Also Bundeshaushalt wäre nicht gegangen. Zweite Möglichkeit, die ich damals gesagt habe, wäre, man hätte sowas wie einen Solidaritätszuschlag für Verteidigung einführen müssen.
Hätte man der Bevölkerung klar machen müssen?
Jeder Deutsche zahlt von seinem Einkommen so und so viel Prozent für Verteidigung.
Ja.
Auch das schwierig, glaube ich, gesellschaftlich zu vermitteln. Und dann blieb nur noch der Weg der Ausnahme von der Schuldenbremse. Und deswegen finde ich diesen Gang richtig. Ich verstehe die Risiken. Aber ich sag mal so, es ist die beste, vielleicht ist es die unter den allen schlechten Lösungen die beste, die man wählen konnte. Ja.
Beste Lösung, Stichwort dieser Podcast. Wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade. Macht übrigens richtig Spaß. Ich sage das wahrscheinlich immer, aber diesmal ist es wirklich so. Der Podcast heißt einfach mal machen. Hängt natürlich damit zusammen, weil wir in Deutschland ein bisschen schwerfällig geworden sind. Wir wollen das jetzt ändern in dieser neuen Regierung. Oder sind verdammt dazu, das zu ändern. Aber wenn Sie an einfach mal machen denken, wo Sie denken, mein Gott, das müsste man noch mal dringend angehen oder das würde ich sofort machen. Was wäre das?
Als Reservistin ist das natürlich, die Ungedienten in die Bundeswehr einzubinden, weil ich, wenn ich an die Kapazitäten denke und an die Sollbestände, dann habe ich schon das Gefühl, dass es auch Leute wie mich und meine Kameraden braucht, die sich da einbringen können. Und das wär mein Punkt.
Sehr gut.
Einfach mal machen.
Und dass man dann mehr auch nicht 200 Jahre wartet. Ne?
Bestenfalls, das wäre toll, ja.
Ja. Herr Masala?
Darf ich mehrere Dinge nennen? Einfach mal machen.
Wir kickern ja gleich noch. Ja. Da kommt die Frage, was würden Sie als erstes machen, wenn Sie Bundeskanzler wären? Und jetzt die Frage, was würden Sie machen? Einfach mal machen. Gerne 2, 3 auch.
Dann nehme ich nur 2 Sachen. Das eine ist, ich würde das Verteidigungsministerium radikal verkleinern. Ich würde dem Verteidigungsministerium nur noch die Militärpolitik sozusagen geben. Mhm. Und den Rest würde ich in die Truppe verlagern. So. Mhm. Das machen die meisten Verteidigungsministerien auf der
Zum
Welt.
Zum Beispiel, was wäre das im Rest?
Nur mal ein Beispiel. Wir haben eine Abteilung zum Beispiel, die hieß mal früher Strategie und Einsatz, jetzt heißt sie MEO. Die ist halt für alle Einsätze der Bundeswehr verantwortlich. Aber wir haben ein operatives Führungskommando. Das ist auch für die Einsätze der Bundeswehr verantwortlich.
Und gut ist.
Da kann das dann rein. Zweiter Punkt ist, man muss in Deutschland sehr klar einsehen, dass die Frage der Verteidigungsfähigkeit jetzt nicht nur an einem Verteidigungsminister oder wie jetzt in dieser Regierung an einem Bundeskanzler, der daran ein besonderes Interesse hat, hängt, sondern das ist eine gesamtexekutive Aufgabe, weil man auch für Fragen das Arbeitsministerium braucht, das Umweltministerium, vielleicht sogar das Gesundheitsministerium. Ich würde einen Kabinettsunterausschuss, in dem alle sitzen, gründen, der sich nur um die Frage der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik
kümmert. Und dieses Thema Nationaler Sicherheitsrat?
Das wäre auch dann der Ort, wo man das machen könnte. Wenn er,
weil es ein bisschen breiter noch ist, klar.
Ja, aber da müssen wir ja erstmal sehen, sozusagen, wie der aufgestellt wird. Wir wissen ja, dass er kommt, aber er ist ja noch nicht da.
Ja, so. Super. Sie sind noch jung, habe ich eben festgestellt. Herr Masala und ich, wir kommen aus einer anderen Generation. Bei uns gab es noch sehr, sehr viele Kneipen. Ich komme aus einem Ort mit 3000 Einwohnern, da gab es 7 Kneipen mal. Mhm. Und das war damals super, ich finde es heute auch noch gut. Und dann hat man sich getroffen, hat Skat gespielt oder Doppelkopf oder gekickert oder Dart oder Billard. Macht das Ihre Generation noch oder wie, was machen Sie so am Wochenende?
Ich kann sowohl Skat als auch Doppelkopf
stark
spielen. Also
stark,
wir könnten jetzt hier mit Skat anfangen.
Ja, nein, ja, ich kann kein Skat und kein Doppelkopf. Ich war der Billardspieler.
Stark, genau. Super. Das finde ich sehr, sehr stark. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt begeistert bin und mich ärgere, dass wir jetzt nicht loslegen. Gekickert schon mal im Leben? Ist das so ein...
Hin und wieder, ja. Bei den Messdienern viel. Ich komme ja aus Münster, da ist man katholisch. Da trifft man sich mit den Messdienern
sehr
am
gut
Nachmittag. Und da hatten wir natürlich einen Kickertisch.
Sehr gut, sehr gut. Gehen Sie noch in die Kneipe?
Ab und ja, zu ich gehe noch in die Kneipe.
Lieber Kneipe oder roter Teppich?
Nee.
Kneipe.
Definitiv Kneipe.
Super, super.
Normale Menschen kennen, lernen.
Super, super. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Wir spielen bis zwei, ganz entspannt. Herr Masala kommt hier rum und Sie gehen... auf die Seite, Frau Höslinger. Genau, wir spielen bis zwei. Und hier ist jetzt die Herausforderung, dass Sie beim Spielen denken müssen. Genau, so. Genau, wir machen das so. Marcel, unser Aufnahmeleiter heute. Marcel, geht's dir gut?
Mir geht's hervorragend. Ja,
bist du zufrieden
mit deinem Podcast? Das ist ein toller Podcast.
Ja?
Das ist ein toller Podcast.
Ja, genau, dann
sagen Sie das. Wenn wir das hier verkürzt, der kostet.
Du sagst das aber auch immer, ne? Aber dieser ist wirklich gut, ne?
Der ist super.
Ja, nee, fand ich wirklich. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt. So, ihr habt da einen Ball irgendwo. Habt ihr den?
Ja.
Super. Einfach in der Mitte einrollen. Wir spielen bis zwei. Und Herr Masala fängt an. Was würden Sie, wenn Sie jetzt Bundeskanzler wären? Heute wäre Ihr erster Tag. Was würden Sie als erstes machen?
Ich?
Ja. 1-0.
1-0.
Ja, das war eine gute Ablenkung. Ich, das Tor und jetzt...
Ich würde als erstes eine große Rede im Deutschen Bundestag halten, von der ich hoffe, dass sie live übertragen wird.
Ja, wird sie, kann ich Ihnen versprechen.
Und den Deutschen erklären, dass letzten Endes unsere Demokratie bedroht ist und dass es deshalb an jedem Einzelnen ist, an der Verteidigung dieser Demokratie mitzuarbeiten.
Stark, stark. Emily Rösslinger?
Was würde ich machen? Also, für mich ist der Gedanke natürlich noch relativ weit weg.
Ja.
Für mich ist das schon abgefahren.
Ja, na gut. Was würde ich machen? Schwierige Frage. Wahrscheinlich, ich würde mich definitiv an die Finanzpolitik setzen. Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich machen würde. Ich würde mich informieren und wahrscheinlich erstmal schauen, wie es tatsächlich aussieht mit den Themen, mit denen ich mich in meiner Dissertation befasse, zum Beispiel die ganze Zeit. Und mal gucken, wie es da so aussieht.
Sehr gut. Eine Ökonomin würde einen Kassensturz machen.
Ja, Kassensturz.
Und wäre,
das ist genau das Wort,
wäre diejenige, die da dann auch Ahnung von hat. Das wünschen sich viele Bürger in Deutschland. Also insofern die Gegenfrage, das wäre dann die Finanzministerin. Wäre das was für Sie?
Finanzminister?
Außenminister?
Nee, wäre nichts für mich.
Politik ins lieber Berater oder können Sie sich vorstellen auch?
Nee, ich glaube, Politiker brauchen Fähigkeiten, von denen ich weiß, dass ich sie nicht habe.
Zum Beispiel?
So.
Naja, kickern können Sie jetzt?
Kickern kann ich. Bin auch relativ trinkfest. Also von daher, von der Seite her könnte ich gut Politiker werden.
So aber schlimm ist das jetzt auch nicht in der Politik.
Kompromisse schließen. So. Ist sozusagen, ich schließe ja keine Kompromisse. Ich sage, was ich glaube, was zu tun ist, und dann ist es an anderen, das umzusetzen. Aber ich weiß ja sozusagen, wie schwierig das politische Geschäft ist mit Koppelgeschäften und so weiter. Das glaube ich, kann ich nicht.
Stark. Eine ganz ehrliche Antwort, Herr Masala, Frau Höslinger. Vielen, vielen Dank für den Podcast. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wie immer im Spotify, auch auf YouTube und anderen Kanälen. Wir sehen uns bald wieder zur 23. Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude bereitet. Bis dahin. Tschüss.